Sara Moraes dos Santo Bros ist promovierte Kultur- und Medientheoretikerin, Forscherin und Kuratorin, die aktuell am Haus der Kulturen der Welt, HKW, in Berlin tätig ist. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Schnittstellen von feministischer und antikolonialer Kunst, politischen Praktiken, digitalen Technologien und Erzählungen von menschlicher und nichtmenschlicher Subjektivität. Was queere KI ist, wie sich diese im Kunstbegriff einbettet und ob KI, ähnlich wie Kunst, unsere Gesellschaft abbildet, besprechen wir heute in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Liebe Sarah, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Unsere erste Frage ist klassisch immer, wie bist du zur Kunst gekommen? Und es passt, glaube ich, gut und deswegen frage ich sie dich.
Ja, ich finde, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Eine Wahrheit ist mit Sicherheit, dass ich, als ich im jugendlichen Alter nach Deutschland gekommen bin, mich das sehr beeindruckt hat, dass ich Kunst, dass mein Umfeld Kunst als selbstverständlich wahrgenommen hat, dass die Menschen um mich herum gewissermaßen selber Kunst auch produziert haben, Kultur produziert haben und dass Kunst und Kultur in meinem Umfeld eigentlich so als Wert an sich, glaube ich, wahrgenommen wurde. Und ich sage das jetzt so, weil ich finde, dass diese Selbstverständlichkeit zu schwinden droht. Ja, gerade auch in Berlin es politische Bestreben gibt, die Selbstverständlichkeit abzuschaffen. Und ich mich im Zuge dieser Kürzung im Kultur- und Kunstbereich auch sehr damit beschäftigt hat, was das eigentlich für mich bedeutet. Eine andere Wahrheit ist aber, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, auch noch viel wahrer, ist, dass ich Kunst als Methode des Denkens und als Methode der Philosophie gewissermaßen wahrnehme. Und dass ich glaube, dass Kunst bestimmte gesellschaftliche Fragen stellen kann auf eine Art und Weise, die uns eher zum Nachdenken bringt, als jetzt wirklich darüber Evidenzen herzustellen oder irgendwie so eine Art Wissen als selbstverständlich darzustellen. Also eher so eine Öffnung von Fragen und Perspektiven ermöglicht.
War das für dich mal eine Frage, ob du selber auch Künstlerin sein willst? Du hast ja eben sehr theoriebasiert geantwortet. Aber bei dem ersten Teil deiner Frage oder auch bei dem Inhalt, also diese Faszination für Kunst als Form der Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen, auch der Wahrnehmung derselbigen. War das mal für dich eine Frage, Künstlerin zu sein? Oder bist du vielleicht sogar auch künstlerisch tätig?
Also ich habe als junger Mensch viel gemalt und auch so gewissermaßen mich auch schreibend betätigt. Aber ich glaube, dass ich schon auch, also erstens hatte ich nie, glaube ich, dieses krasse Feuer, damit auch Geld zu verdienen sozusagen. Ich glaube, das war mir schon klar, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass mich Theorie, Wissensproduktion und Wissensarbeit sozusagen oder dass so andere Methoden für mich irgendwie zugänglicher sind. Ich kann besser schreiben, ich kann besser, glaube ich, Dinge in Worte fassen als in Ästhetiken oder Infrastrukturen.
Jetzt wendest du ja viele dieser Methoden, glaube ich, aktuell in deinem Umfeld im HKW an und mich würde interessieren, vielleicht vorläufig noch, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Wie sieht so eine kuratorische Karriere aus? Gibt es sie überhaupt? Und was machst du konkret als Kuratorin am HKW?
Ja, also ich würde sagen, dass ich eigentlich wahrscheinlich nicht so eine klassische KuratorInnen-Karriere oder so eine KuratorInnen-Laufbahn hingelegt habe. Aber andererseits gibt es das ja auch erst seit wenigen Jahren, also so Curatorial Studies oder was man da alles machen kann, um in diese Institution zu kommen. Das ist ja noch nicht so lange professionalisiert auf die Art und Weise. Ich habe halt schon immer Interesse für öffentliche Denkräume gehabt und habe 2017, als ich die FRAGT, das Zentrum für Theoretische Peripherie, wo ich auch Kollektivmitglied bin, als die sich gegründet haben, habe ich angefangen, mit denen zusammen an einer Lesegruppe teilzunehmen und dann auch bald darauf eben Veranstaltungen zu machen da vor Ort und bin dann auch Mitglied in dem Kollektiv geworden und das genau waren dann auch immer so Möglichkeiten, eben gemeinsam zu denken. Also ich bin der Meinung, dass das Denken nicht in der einzelnen Person entsteht, sondern Denken immer in Konstellationen entsteht. Also dass es quasi nicht um einzelne Genies gibt, die einen Einfall haben, sondern dass es um ja, Austausch, um Beziehungsweisen geht und dass darin halt besonders spannendes Wissen vor allem entsteht. Und genau, das ist eine Praxis, eine Herangehensweise, die ich halt eben auch ins HKW mitgenommen habe. Ich glaube, dahin gekommen bin ich vor allem über Texte, die ich geschrieben habe, eher dann wieder, aber genau über meine Arbeit an dieser Schnittstelle zwischen Technologien, Subjektivitäten, Identitäten und ästhetischen Praktiken. Die, also da hatte ich zu publiziert und Bonaventure hat da was gelesen scheinbar.
Ein Themenfeld, zu dem du ja arbeitest, ist künstliche Intelligenz. Arbeitest du selber auch mit KI oder arbeitest du über KI oder beides mit KI, über KI oder geht das nicht?
Ja, das ist eine lustige Frage, die mir oft gestellt wird. Ich bin selber jetzt nicht programmierend tätig, falls du das meinst. Ich finde aber das Tolle an KI, künstlicher Intelligenz, ist ja eigentlich, dass das so ein sehr deutungsoffener Begriff ist. Also oftmals haben die Leute nicht so richtig eine Vorstellung davon, was sie meinen, wenn sie KI sagen. Und ich verstehe Technologie aber auch durch meine, wahrscheinlich durch mein Studium, als quasi gesellschaftliche Konstellation auch. Also es geht nicht nur um das technische Objekt, sondern auch um die quasi gesellschaftlichen Bedingungen dieses Objekts und so weiter und so fort. Also ein Algorithmus ist nicht unbedingt alleine relevant, sondern das Wissen oder die Informationen, die der Algorithmus produziert, ist dann halt gesellschaftlich verhandelbar, auslesbar und da wird es dann relevant sozusagen. Also von daher würde ich sagen, dass meine Arbeit auf jeden Fall versucht, unser Verständnis von KI mitzugestalten und damit zu einem gewissen Grad auch KI mitgestaltet, aber ich arbeite nicht technisch.
Und wenn du schreibst oder recherchierst, nutzt du dann KI oder benutzt du sie bewusst nicht?
Ja, also ich benutze schon, ich glaube, man muss ja auch interagieren mit diesen neuen Technologien, um zu wissen, wie sie gewissermaßen funktionieren oder was für Effekte sie auf einen selber haben. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet, die KI tatsächlich auch in ihrer Kunst, in ihrer Wissensproduktion eben einsetzen. Also da gibt es ja auch poetische Gespräche mit KI oder generative Praktiken zusammen mit generativen maschinellen Systemen oder so, Bildgeneratoren und so weiter. Das finde ich schon auch alles sehr interessant und würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das etwas ist, was man hundertprozentig ablehnen sollte, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen realitätsfern ist. Aber es geht halt schon auch um so eine reflexive Ebene, darüber nachzudenken, was uns da jetzt gerade vielleicht untergejubelt wird auch, ne? Und was für Versprechen da gemacht werden, wo es eigentlich maschinelle Systeme gar nicht braucht.
Ich frage auch deshalb, weil ja ein Kritikpunkt an der KI in der Kunst ja genau an diesem Autorenschaftsbegriff ja auch ansetzt, den du ja als Person, die in Kollektiven arbeitet, von einer ganz anderen Perspektive hinterfragst. Und da hätte mich das interessiert, ob du auch mit KI arbeitest, um diese überhöhte AutorInnen-Verherrlichung sozusagen in Frage zu stellen, oder ob du es nicht machst, weil, wie du ja angedeutet hast, die KI halt andere Probleme oder Herausforderungen oder manipulative Momente mit sich bringt.
Ja, genau. Also ich glaube, man muss schon verstehen, dass das, was wir als KI-generiertes Wissen verstehen, natürlich einen bestimmten hegemonialen Blick hat. Also ich glaube, darauf willst du vielleicht hinaus, dass das ja eigentlich nicht ein Kollektiv oder eine Agora ist im klassischen Sinne sozusagen, sondern dass da bestimmtes vermeintlich hegemoniales, vermeintlich gesichertes Wissen hergestellt wird. Und ich glaube schon, dass es mir sehr viel darum geht, eben gesichertes Wissen oder vermeintlich gesichertes Wissen zu hinterfragen. Ich glaube schon, dass man mit KI was Spannendes zur Autorinnenschaft machen kann. Also gibt es ja auch. Ich persönlich, ich glaube, das ist dann wieder so das Ding, dass ich eben eigentlich nicht so sehr selber künstlerisch arbeite, sondern mit Personen zusammenarbeite, die diesen künstlerischen Teil übernehmen. Dass ich da vielleicht etwas anderes beisteuern kann als die tatsächliche oder die generative Praxis sozusagen. Aber ich glaube schon, dass man das dass man mit KI auch spannende Sachen zur Autorinnenschaft machen kann und dass man das auch dekonstruieren kann. Vor allem, wenn man, es gibt so Projekte wie zum Beispiel Elisa Giardina Di Papa, die ist eine Künstlerin, die quasi so unterschiedliche Data Cleaner oder so Menschen, die halt eigentlich so die Infrastruktur für diese KI-Systeme, dass sie mit denen Interviews geführt hat oder so. Solche Projekte gibt es, die dann ja auch die Menschen, die Kollektivität, die Vielfältigkeit, die Multiplizität hinter der KI, die ja von Menschen angeführt wird, darstellt. Ich glaube, das sind spannende Projekte, die ich dann wiederum behandle.
Verstehst du dich denn, wenn, das finde ich sehr spannend, wenn du jetzt mit KünstlerInnen zusammenarbeitest oder eben kuratierst, den Begriff haben wir jetzt so ein bisschen definiert, verstehst du dich auch so ein bisschen als ethische Perspektive, wenn da sozusagen mit KI-Systemen hantiert wird, weil KünstlerInnen ja dann doch manchmal sehr frei und ja, vielleicht auch manchmal unreflektiert an solche Themen rangehen?
Also ich glaube, ich habe das große Glück und das ist auch die Art von Kunst, die ich spannend finde, mit KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, die quasi Wissensproduktionen an sich auch sehr ernst nehmen und reflektieren. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich die Person bin, die unbedingt die Regeln für diese Wissensproduktion aufstellen muss. Es ist natürlich schon so, dass ich eine bestimmte, durch meine akademische Laufbahn, eine bestimmte Fundierung mit hineinbringen kann in den künstlerischen Prozess, der im Austausch mit der Künstlerin oder mit dem Werk vielleicht nochmal woanders hinführen kann, als vielleicht ursprünglich intendiert. Aber ich würde da schon sagen, dass da so eine, ja, dass da eigentlich so eine Gleichwertigkeit der Wissensproduktion hoffentlich immer hergestellt werden kann. Also das ist eigentlich mein Anspruch.
Ich finde, Wissensproduktion ist ja so ein furchtbar abstrakter Begriff. Und wir haben ja schon im Intro den Begriff der queeren KI fallen gelassen. Insofern würde ich fragen, was ist eine queere KI und was ist dann da der Unterschied in der Wissensproduktion zu den anderen KIs, hinter denen ja, wie von dir ja schon angerissen, auch Machtkonstellationen und ökonomische Interessen stehen.
Ja, queere KI ist in einem Projekt entstanden, das habe ich an der TU Dresden zusammen mit Michael Klippern-Kage und Ann-Kathrin Koster entwickelt, bearbeitet. Wir hatten uns die Frage gestellt, das war so diese Zeit, wo eben viel über algorithmischen Bias, über Diskriminierung im Algorithmischen gesprochen wurde und wir haben uns die Frage gestellt, ob es nicht jenseits von diesen vermeintlichen Evidenzen und auch dieser Idee von, man muss einfach nur die richtigen Daten haben, man muss einfach nur quasi dann ein vollkommeneres Datenprofil erschaffen, ob es jenseits davon nicht auch Antworten gibt, die mit einbeziehen, dass KI und zum Beispiel Geschlecht ja auch im ständigen Austausch miteinander stehen. Also es ist nicht nur so, dass quasi eine KI sagt, das ist eine Frau, das ist ein Mann und so weiter und so fort, sondern damit werden ja auch, also da werden ja auch Vorstellungen in die KI eingespeist und die hat dann wiederum ihre eigenen Übersetzungsprozesse dazu, was das dann wieder bedeutet in der Gesellschaft. Und das hat natürlich auch alles Wirkmächtigkeit. Und wir haben diesen Begriff queere KI eigentlich verwendet, um, oder vor allem in meinem Verständnis ist queere KI etwas, was sich erstmal diese Evidenzen anschaut und sieht, naja, in dieser KI werden ja auch eigentlich sehr viele Uneindeutigkeiten produziert. Es werden sehr viele Dinge produziert, die eigentlich nicht so eindeutig lesbar sind. Und dann kommt der Mensch und ordnet das wieder in X und Y, also diskriminiert da quasi in bestimmte Kategorien. Und wie kann man eigentlich mit diesen Uneindeutigkeiten umgehen? Ist das überhaupt möglich, quasi mit Hinblick auf Gender, Sexualität und so weiter? Also Dinge, die eigentlich im gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen entstehen und auch veränderbar sind. Was passiert damit, wenn sie in der Technologie quasi festgeschrieben werden? Und kann man gegen diese Festschreibung eigentlich anarbeiten? Und kann man da vielleicht sogar technologisch anarbeiten, aber ich würde auch sagen, dass unsere, oder in meinem Verständnis von Technologie, die Veränderung, die Transformation oder das Gesellschaftskritische eigentlich immer auch von außen in die Technologie reinkommen muss und dass technologische Lösungen nie die einzigen Lösungen sein können, weil die Probleme auch keine technologischen, sondern gesellschaftliche Probleme sind. Ja.
Kann man also queere KI oder diverse KI, faire KI entwickeln?
Ja, also das sind alles, glaube ich, Begriffe, die man erstmal eruieren muss. Also wie gesagt, für mich ist Queerness eigentlich eine Strategie, also eigentlich sowas wie eine utopische Strategie, also so eine Vorstellung davon, dass wir eben nicht auf ein bestimmtes Merkmal, auf eine bestimmte Position festgeschrieben werden, sondern dass wir in Beziehungsweisen, also Bini Adamczak hat diesen wunderbaren Begriff der Beziehungsweisen geprägt, also miteinander ständig in Veränderungsprozessen sind. Und ich glaube, KI, wie sie aktuell funktioniert, also maschinelle Systeme, wie sie aktuell funktionieren und eingesetzt werden, sind leider schon eher auf bestimmte Eindeutigkeiten, Festschreibungen hin programmiert.
Ich finde diesen Begriff der queeren KI extrem spannend. Und zwar, weil er in mir das Bild weckt, dass dieser KI eine eigene Subjektivität hätte und sagt, ich bin queer. Ich bin anders als ihr und ich stelle mich dagegen und ich entwickle andere Vorstellungen davon, was straight und queer und whatever ist. Damit hätte diese KI aber etwas, wovor ja sehr viele KI-KritikerInnen Angst haben, nämlich sie hätte ein Eigeninteresse, sie wäre nicht mehr gesteuert, sie würde sich nicht mehr an von wem auch immer festgelegte Regeln halten, sondern sie wäre eben queer. Ist das also ein Positivbild, was man ja erstmal spontan denkt, oder ist es ein Schreckensbild, dass eine solche KI dann eine Subjektivität entfaltet und sich Rechte erkämpft, die ihr die anderen, die ProgrammiererInnen, die Gesellschaft eigentlich nicht zugestehen wollen?
Das ist eine große Frage. Also ich glaube, erstmal muss man wahrscheinlich daran erinnert werden, vielleicht auch, dass es ja eigentlich immer mal seit der Postmoderne spätestens eine Polysemie des Textes gibt. Also, dass es einfach mehrere Auslegungsmöglichkeiten für eine Information gibt und dadurch ja eine gewisse Offenheit immer schon vorhanden ist. Das heißt nicht unbedingt, dass in einem Buch zum Beispiel eine Subjektivität oder da liegt vielleicht schon auch eine Handlungsmacht, weiß ich nicht, da müsste man dann halt nochmal anders drüber sprechen. Aber ich glaube, das ist so eine erste Ebene, dass es, glaube ich, so eine Art Offenheit gibt auf der Bedeutungsebene, die immer schon ein Aushandlungsprozess ist. Und ob eine KI jetzt wirklich Subjektivität erlangen kann oder Bewusstsein erlangen kann, das ist tatsächlich auch eine Frage, die viel am HKW und in meinem Programm auch eine Rolle spielt, weil wir uns eben auch mit diesen Vorstellungen von Bewusstsein, von Intelligenz und so weiter auseinandersetzen. Das sind natürlich alles Dinge, die Geschichten haben, also historische Konstellationen sind. Also Intelligenz ist nicht ein Begriff, der einfach neutral in die Welt tritt. Bewusstsein ist kein Begriff, der neutral in die Welt tritt, sondern das sind ja auch Begriffe, die ja historisch geprägt sind, von Machtkonstellationen geprägt sind. Ich finde, man muss sich so ein bisschen fragen, was die Angst dahinter ist. Wenn die Angst ist, dass es einen Deutungshoheitsverlust des Menschen gibt zum Beispiel, dann muss man sich natürlich fragen, was damit einhergeht. Ich glaube, für manche Menschen ist das nicht ganz so schlimm wie für andere. Wenn jetzt quasi unsere Kontrolle über bestimmte Systeme abhanden kommt, und manche Menschen kennen das halt schon ganz lange, dass sie eigentlich nicht so sehr in Control sind. Und ich glaube, das ist dann immer so sehr situativ zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ob das jetzt, ja, also ist ja ein nahezu theologischer Begriff auch, ne?
Um vielleicht da nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf dich und deine Themen. Ich zumindest rein beobachtend stelle fest, dass du ja wirklich sehr transdisziplinär arbeitest und auch schon, um jetzt ein Stück zurückzugehen, in deiner Dissertation Feminist Solidarities After Modulation, diese Modulation, was für mich als Informatiker ein sehr technischer Begriff ist, inne hast. Und wir haben vorhin zur Kunst gefragt, aber wie kommt dieses sich intrinsisch schon seit vielen Jahren mit Technologie beschäftigen, wo das vielleicht eben in dieser medientheoretischen Welt, wo das vielleicht nicht immer die Agenda ist, vor allem nicht mit solcher Technologie. Und genau, woher kommt da dieses intrinsische Interesse von dir aus? Und dann würde mich natürlich auch noch interessieren, was vielleicht das Thema in dieser, oder was die Modulation konkret dabei war.
Ja, also ich habe natürlich durch mein medienwissenschaftliches, medientheoretisches Studium quasi mich dann mit so den digitalen Welten auch auseinandergesetzt. Ich war während meines Masters in Indien und habe dort am Center for Internet and Society gelernt, Internetfragen und Gesellschaftsfragen zusammenzudenken. Und ich habe eben auch aus so einer machtkritischen, vielleicht auch postkolonialen, könnte man sagen, Perspektive mich sehr viel eben damit beschäftigt, das kam ja jetzt auch schon raus, wie Wissen funktioniert und wer irgendwie Deutungshoheit über Wissen hat. Und Technologie ist dann natürlich ein wichtiger Teil von. Und das hat sich dann eben durch mein Studium gezogen. Und ich war sehr beeinflusst und habe sehr genossen, mich mit Deleuze und Guattari zu beschäftigen. Und Deleuze hat in den 90er Jahren diesen sehr kurzen Text geschrieben, Postskript zur Kontrollgesellschaft. Und in diesem Text kam dieser Begriff der Modulation vor, der natürlich auch diese Internetarchitektur beschreibt und, wie du richtig sagst, eben eine Übersetzung von analog ins Digitale. Und bei Deleuze wurde das dann eben so eine gesellschaftliche Problematik. Und er hat das als neu für eine kommende Kontrollgesellschaft beschrieben. Und ich habe dann gedacht, nee, das ist doch gar nicht so neu, wie gesagt. Also irgendwie, wo ist denn das schon mal vorgekommen? Und habe mich dann eben in meiner Dissertation so ein bisschen historischer mit kolonialen Informationssystemen auch beschäftigt und mit Formen der Körperkonstruktion, Identitätskonstruktion über diese Informationssysteme. Und wie dann eben Modulation, die ich verstehe als Unterteilung von, ich sag mal, Datenpaketen, Informationspaketen über Personen, über Menschen, zu so einer Regierungstaktik wird, aber ja auch, oder zu so einem Regierungsmechanismus wird, aber auch natürlich unterlaufen werden kann und deswegen die feministischen Solidaritäten. Ich habe mich da dann eben auch immer viel in so über so Verbindungen, Uneindeutigkeiten und Vorstellungen von Gemeinsamkeit als eigentlich gemeinsam außerhalb von hegemonialen Strukturen zu stehen, verstanden.
Also wir haben jetzt ja einen Themenkomplex, der geht von KI bis zu Datenpaketen, also eine medientheoretische Perspektive auf Machtverhältnisse. Und wir haben einen anderen Themenstrang, der heißt Kunst kann auf sowas wie auf alles einen anderen Blick werfen, andere Erfahrungen ermöglichen und damit, Fragezeichen, auch dazu beitragen, dass Gesellschaft damit bewusster, anders, kritischer umgeht. Wenn dem so ist, könntest du vielleicht uns noch mal ein, zwei Beispiele beschreiben, an denen diese Behauptung oder Wunschprojektion oder von uns allen geteilte Annahme irgendwie plastisch und anschaulich wird?
Die Behauptung, dass Kunst einen anderen Zugang schaffen kann zu solchen Themen?
Genau, zu solchen Themen auch wie, ja, sozusagen Datagerechtigkeit und andere Formen von KI oder so einen kritischen Umgang mit dem, von dem wir wissen, da ist irgendwas und da kommt was, oder wie du ja auch gerade angerissen hast, aus dieser postkolonialen Perspektive, war schon sehr lange so. Und wie eröffnet denn Kunst da jetzt tatsächlich eine sinnlich erlebbare andere Perspektive?
Ja, also ich finde, KI ist da auch diese digitale Kondition, in der wir uns befinden, ist dann ein sehr dankbarer Anknüpfungspunkt, weil wir eigentlich uns ganz viele Fragen, die eigentlich so philosophische Elfenbeinturmfragen sind, ganz neu stellen. Also wie gesagt, ne, Fragen nach Bewusstsein, was heißt das eigentlich, nach Subjektivität, was heißt das eigentlich und so weiter. Und deswegen ist gerade die Kunst, die ja eigentlich so ein gewissermaßen die Zuschreibung zumindest hat, disruptiv zu sein und so weiter, eigentlich ein sehr geeigneter Ort, diese Fragen nochmal neu zu verhandeln. Ich denke da zum Beispiel an die Künstlerin Mimi Onoha. Das ist eine nigerianische, amerikanische Künstlerin, die hat eigentlich sehr einfache plastische Kunstwerke. Zum Beispiel hat sie ein Library of Missing Datasets. Das ist eigentlich nur so eine Archivbox mit Karteikarten oder mit so einem Zettelkasten. Und da stehen ganz viele Datensätze drauf, die es nicht gibt. Und dann ist natürlich die Frage, warum gibt es die nicht? Zum Beispiel, ich glaube, damals war ein Beispiel People shot by police, Black people shot by police in certain situations oder sowas. Oder Menschen, die in ihrem Haus von Polizei erschossen wurden und sowas. Und das sind natürlich, dahinter stehen natürlich Fragen. Also die Frage ist, warum gibt es diese Datensätze nicht? Was würde passieren, wenn diese Datensätze in unsere öffentliche Wahrnehmung einfließen würden und so weiter und so fort? Und da kann man auch banalere Beispiele nehmen und muss das auch gar nicht so unbedingt so datenpositivistisch sehen. Es kann natürlich auch ganz andere Antworten darauf geben, warum es bestimmte Datensätze nicht gibt, ne? Also ich glaube, Deutschland hat in seiner Geschichte sehr viele Gründe gesammelt, warum man bestimmte Datensätze vielleicht auch heutzutage eigentlich eher nicht sammelt. Und ich glaube, Kunst kann uns in solchen Situationen zum Nachdenken bringen. Es gibt auch ein anderes Werk von der gleichen Künstlerin. Das sind im Prinzip einfach nur so zwei Klammern, die an der Wand hängen und die leuchten dann auf, wenn zwei Personen sich in diese Klammern bewegen, die laut dem Algorithmus was gemeinsam haben. Und wir wissen halt überhaupt nicht, was der Algorithmus glaubt, was die beiden gemeinsam haben. Aber wir haben einfach nur diesen visuellen Effekt von, es leuchtet etwas auf oder eben nicht. Und dann kann man sich natürlich fragen, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede erfasst die KI damit gerade und wie fixiert sie uns da gerade vielleicht auch auf subjektiver Ebene?
Wir fragen ja am Ende vom Podcast immer nach dem Fantasiemuskel. Und ich würde jetzt total gerne behaupten, wir hätten das, was wir im Podcast machen wollen, in ChatGPT eingegeben und die hätten dann ausgespuckt, das heißt Fantasiemuskel. Haben wir nicht. Wir haben uns diesen Begriff selber ausgedacht. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass ihr euch sehr viel auseinandersetzt mit, was ist Intelligenz, was ist Bewusstsein. Und vor dem Hintergrund sozusagen dieses Hinterfragens von sozusagen den tradierten Vorstellungen, wie Ideen in die Welt kommen, könnte man ja auch sagen, Fantasiemuskel ist sowohl mit dem Begriff der Fantasie als auch mit dem Bild des Muskels furchtbar veraltet. Man könnte vielleicht auch sagen, die Kombination hat was. Und deshalb würde mich interessieren, wie hast du auf den Begriff reagiert? Was ist dir dazu eingefallen? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine reflektierte Person wie du sagt, naja, heißt halt so.
Ach, ich glaube, dass der Begriff, ja, also zuerst bin ich darüber, glaube ich, auch ein bisschen gestolpert. Aber ich finde eigentlich auch, dass der sehr schön ist, weil der eben mir scheint es, als könnte ich da diese Idee von Embodied Intelligence einschreiben. Also die Idee, dass unsere Gedanken, unsere Intelligenz meinetwegen nicht nur irgendwie etwas ist, was man freischwebend irgendwie erfassen und dann in einen anderen Körper runterladen kann, sondern tatsächlich etwas ist, was mit unserem Körper, mit einer körperlichen Materialität zu tun hat. Und von daher sagt mir das sehr viel zu und ich glaube, dass ihr das auch eigentlich genauso versteht, ne? Auch so mit diesen, ja, einen Muskel muss man trainieren, Muskel ist nicht einfach da oder vielleicht ist er einfach da, aber muss halt ausgeprägt werden, damit er nicht verkümmert oder so. Also das finde ich schon, das kann ich was mit anfangen, ja.
Verrätst du uns auch noch, wie du deinen trainierst?
Ich habe das große Glück, eine Arbeit zu haben, wo ich den täglich trainieren darf und wo ich täglich in einer Auseinandersetzung bin mit spannenden Menschen. Also von daher, das ist, glaube ich, schon etwas, was ich mir so gesucht habe und was zum Glück bisher funktioniert hat, dass ich alltäglich mir dass ich mich mit solchen Fragen beschäftigen kann in meinem Job. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das auch nach einer 60-Stunden-Woche in der Fabrik oder sonst irgendwo machen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Von daher, genau, ich bin gerne im Austausch mit Menschen. Ich habe das große Glück, Diffrakt als Denkort zu haben. Das ist wirklich ja ein ganz, ganz großes Glück für mich. Und Lesegruppen und so weiter, die wir da haben, sind, glaube ich, Teil davon, ja.
Als wir uns diesen Begriff ausgedacht haben, muss ich jetzt einfach mal eingestehen, habe ich den Fantasiemuskel immer als ein dem einzelnen Individuum zugeschriebenen Kapazität verstanden. Beim Zuhören heute hat sich ja noch mal mehr die Frage gestellt, ob das etwas ist, was zwischen Menschen entsteht, oder ob es etwas, was zwischen Menschen und Nichtmenschen entsteht, also zwischen Menschen und der KI oder vielleicht doch gerade nicht mit der oder mit anderen Lebewesen. Vielleicht hast du aus deiner Erfahrung da noch ein Bild, das mir hilft, diese Fokussierung auf den individuellen Muskeln ein Stück weit zu weiten.
Ohne noch mal eine halbe Stunde zu reden. ja, tatsächlich, also ich musste gerade denken an, ja okay, da müssen wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden, aber es gab in den 80er Jahren ein Kunstmanifesto von einem japanischen Künstler, der heißt Matsusawa, das Quantum Art Manifesto. Und der hat sich eben damit beschäftigt, dass im Buddhismus man quasi nicht im Sinne von Zen quasi sich zurücklehnt und nicht handelt, nur meditiert sozusagen und still ist, sondern dass man eigentlich in der Welt tätig sein muss, um Kunst zu schaffen. Und ich glaube, dass dieses Bild mich sehr beeindruckt hat und dass es eben darum geht, ne, in die Welt zu treten. Und sobald man in die Welt tritt, man ja auch interagiert. Also sei es mit, also wenn du einfach nur rumsitzt und nichts tust, dann trainierst du deinen Muskel auch nicht. Sobald du mit der Umwelt interagierst, also es muss ja gar nicht unbedingt, müssen gar nicht unbedingt andere Menschen sein, aber ja, sobald du etwas tust, handelst, übst du bestimmte Praktiken aus, die dich verändern vielleicht. Ich glaube, das wäre vielleicht so eine sehr abstrakte Antwort auf die Frage, aber ich glaube, dass wir auch uns gegenseitig eben vielleicht motivieren können und antreiben können, uns weiter zu betätigen, beschäftigen und dass wir im Miteinander auch eben wieder Rückschlüsse auf unser eigenes Leben finden können. Also ich würde jetzt gar nicht von so einer kompletten Auflösung des Selbst sprechen, obwohl ich das eine faszinierende Vorstellung finde. Aber ich glaube, dass der individuelle Körper ja auch dann eben nicht unbedingt an den Grenzen der Haut aufhören muss, was wir ja bei der Corona-Pandemie auch sehr gut gesehen haben. Also es gibt da immer poröse Sphären oder Zwischenmenschliches, was ja auch über den Muskel vielleicht hinausgeht.
Liebe Sarah, vielen Dank für die Impulse und das Gespräch.
Danke euch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.